Digital Now. Der Podcast für die digitale Transformation.
Willkommen zu einer neuen Episode unseres Digital Now Podcast. Heute begeben sich Martin Vierath mit Sabine Riegler von der IBM und Michael Streif vom Business Analytics Team der Valentik an die Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Data Science. In dieser Welt, in der Daten das neue Gold sind, erkunden wir, wie KI-Technologien dabei helfen, aus riesigen Datenbergen wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und wie Unternehmen diese mächtigen Werkzeuge nutzen, um die Zukunft zu gestalten. So setzt etwa ein Gericht bereits KI ein, um seine Datenmengen zu strukturieren. Erwähnung findet auch ein Fall aus der Brauwelt. Ein Beispiel, das die Runde begeistert, solange der Genuss beim Menschen verbleibt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Genuss dieser Episode.
Ich bin ja ein Freund von Statistik und ich will mal mit einer ganz steilen These einsteigen. Ich schätze, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre mindestens 70% aller Unternehmen künstliche Intelligenz tief integriert in ihren Unternehmensprozessen integriert haben. Michael, Sabine, was haltet ihr von dieser Aussage?
Naja, es beschäftigen sich ja auch schon jetzt sehr viele Unternehmen mit künstlicher Intelligenz und wie sie vorteilhaft einsetzen können. Ja. Dabei gibt es aber Unterschiede zwischen, würde man sagen, größeren Unternehmen und kleineren Organisationen. Und es gibt auch regionale Unterschiede. Dabei führt Asien an, gefolgt von Nordamerika. Und bei uns in Europa ist man doch noch etwas zurückhaltender. Wenn ich jetzt von den größeren Organisationen ausgehe, und da spreche ich von mehr als 1000 Mitarbeitern, haben sich in der Tat schon weit mehr als 2/3 mit KI auseinandergesetzt. Aber nur die Hälfte davon hat KI soweit aktiv im Einsatz und die restlichen 40% in etwa immer, ja, befinden sich in der Orientierungs- oder in einer Experimentierphase. Und was uns immer wieder zugetragen wird, sind Gründe, warum die künstliche Intelligenz noch nicht aktiver eingesetzt wird. Darauf werden wir ein bisschen später eingehen. Aber auch aus meiner Sicht, die meisten Firmen beschäftigen sich damit, die künstliche Intelligenz kurz- oder mittelfristig einzusetzen. Nur wie die Entwicklung in 5 Jahren aussieht, das wird meiner Meinung nach davon abhängen, wie gut wir das schaffen, genau diese Hindernisse und Bedenken zu adressieren.
Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und einen Vergleich anstellen. Wenn wir im Jahr 2000, hat zum Beispiel McKinsey vorhergesagt, in den Vereinigten Staaten wird es ungefähr 900.000 Mobiltelefone geben. Tatsächlich hat es in dem Zeitraum im Jahr 100 Millionen Mobiltelefone gegeben. Das heißt, wenn man sich heute die Zeit ansieht, ohne Mobiltelefon, ohne Mobil-Device, kann man sich eigentlich den Alltag fast nicht mehr vorstellen. Das würde ich auf die KI im Unternehmen gleich übertragen und Martin nicht nur 3/4 ungefähr, sondern ich würde sagen, fast jeder hat in seinen Unternehmen in irgendeiner Weise KI im Einsatz.
Ja, ganz lieben Dank, ihr beiden. Ja, ich wollte tatsächlich erstmal mit einer These starten und ich finde das ganz wunderbar, dass ihr sie gleich überprüft. Damit sind wir auch schon mitten in unserem Thema von unserem heutigen Podcast. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, künstliche Intelligenz und Data Science im Unternehmenseinsatz. Beides Treibstoff für Innovation und Wachstum. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Wir wollen in der nächsten Stunde hinter die Kulissen dieser absoluten Trendthemen künstlicher Intelligenz, Gen AI und Data Science, um einfach mal 3 Begriffe zu nennen. Hinter diese Kulissen wollen wir blicken. Und ohne, dass wir uns schon vorgestellt haben, das holen wir nämlich jetzt nach, haben Sie gerade eben schon meine Stimme und die Stimme meiner Kollegin Sabine Riegler von der IBM Österreich und Dr. Michael Streif gehört. Ja, wir wollen heute darüber diskutieren, wie sich diese Technologien bis jetzt entwickelt haben, wo sie heute stehen, wie sie bei Unternehmen heute schon eingesetzt werden und wie sich das natürlich entwickelt in der Zukunft und welche Auswirkungen das hat auf die Unternehmen, auf den Unternehmensalltag, auf die Gesellschaft an sich, auch auf die Wirtschaft und unser tägliches Leben. Aber wir wollen natürlich für Sie diskutieren, wie können Unternehmen künstliche Intelligenz und Data Science in ihrem Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Ja, Sabine, Michael, ich finde es wunderbar, dass ihr an diesem sonnigen Tag mit mir diskutiert. Schön, dass ihr da seid. Was wir noch verpasst haben, war die kurze Vorstellung. Und das würde ich ganz gerne mit euch jetzt nachholen. Stellt euch doch bitte ganz kurz vor, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer ihr seid. Sabine, magst du beginnen?
Ja, sehr gern. Und danke für die Intro, Martin, und dass ich bei eurem heutigen Valentic-Podcast zu dem spannenden Thema künstliche Intelligenz auch mit dabei sein darf. Mein Name ist Sabine Riegler und ich bin Data und AI Technical Specialist bei IBM. Dabei bin ich hauptsächlich für businessnahe Anwendungen zuständig. Da spreche ich von Business Intelligence, Planung, virtuelle Assistenten, aber auch Business Automation. Und ich unterstütze Partner und Kunden dabei, wie man diese Technologien einsetzen kann.
Ja, mein Name ist Michael Streif und bin bei der Valantic als Principal Consultant im AI Solutions Team tätig und zeige Studenten auf der Universität für Bodenkultur auch, wie man solche KI-Techniken oder Data Science-Techniken im naturwissenschaftlichen, im Umweltbereich einsetzen kann. Und wenn ich beginnen darf, bei einer Vorlesung beginnt man auch immer mit ein paar Begriffsdefinitionen. Würde ich das gleich vorwegnehmen. Man hat ja viele Schlagwörter. Das heißt, man hört von Machine Learning, man hört von künstlicher Intelligenz, man hört von Large Language Modellen, Data Science. Aber was verbirgt sich denn hinter diesen Begriffen, von diesen Schlagwörtern? Wenn wir beginnen mit klassischen Ansätzen Data Science. Das heißt, Data Science kann man ganz gut zusammenfassen. Es ist einfach das Entdecken von Zusammenhängen, Muster, Trends aus meinen Datensätzen. Dazu verwende ich statistische, mathematische Verfahren, verwende auch noch Datenaufbereitungen, muss natürlich meine Daten qualitätsmäßig kontrollieren, anschließend dann natürlich die Ergebnisse visualisieren und das Wichtigste, ich muss Handlungsempfehlungen ableiten können. Das heißt, das kann man ganz grob und kurz mit dem Begriff Data Science beschreiben. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, mathematische, statistische Verfahren kann man in Machine Learning oder Deep Machine Learning hier Schlagwörter aufgreifen. Das sind Algorithmen und Techniken, die wiederum auf Mathematik basieren. Und ich kann hier Prognosemodelle, Vorhersagemodelle oder generelle Modelle erstellen. Aber ich habe immer für eine Fragestellung einen Trainingsdatensatz, an dem das Modell lernen kann. Und auf Basis diesen Trainingsdatensatzes können dann die Vorhersagen erstellt werden. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich möchte nicht nur eine Fragestellung beantworten, sondern ich möchte ein gesammeltes Modell haben, wo ich auf Basis von einem größeren Trainingsdatensatz nicht nur eine Fragestellung, sondern mehrere Fragestellungen beantworten kann und das Modell soll sich die notwendigen Datensätze beziehungsweise das notwendige Modell selber aussuchen, dann sind wir bei den Large Language Modellen beziehungsweise Foundation Modellen. Das heißt, ist eigentlich nichts anderes, dass ich hier mit einem Modellpaket sozusagen mehrere Fragestellungen dann lösen kann. Und als Abschluss sozusagen die Klammer darüber, das heißt das umfassendste Feld, ist dann die künstliche Intelligenz. Und mit der künstlichen Intelligenz versuche ich einfach, maschinenintelligentes Verhalten zu lernen, zu ermöglichen. Und künstliche Intelligenz beinhaltet nicht nur, wie man hört, auch ChatGPT oder Chatbots, sondern hier sind natürlich auch zum Beispiel Spracherkennungen drinnen, Bilderkennungen oder auch Bildgenerierungen. Das heißt, die künstliche Intelligenz umfasst viele zusätzliche Bereiche.
Ja, ganz lieben Dank, Michael und Sabine. Michael, ganz, ganz lieben Dank auch vor allen Dingen dafür, diese Begriffsdefinition zu finden, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Begriffe holpern so ein bisschen durcheinander. Wir haben natürlich ganz eindeutig spätestens seit 1,5 Jahren als das Treiberthema im Bereich künstlicher Intelligenz das Thema generativer AI oder wie du gerade eben schon beschrieben hast, Foundation-Modelle, Large-Language-Modelle. Wir alle kennen den Begriff Chat-GPT. Und das hat natürlich die Unternehmen tatsächlich auf den Plan gebracht. Beratung und Umsetzung im Bereich künstliche Intelligenz gibt es natürlich schon seit vielen, vielen Jahren. Du hast es ja auch gerade beschrieben, Michael, Thema Data Science und Machine Learning. Das gab es alles in der Vergangenheit. Auch Chatbots wurden in der Vergangenheit gebaut. Aber der Einstieg oder die Entwicklung der Large Language Modelle oder bleiben wir mal bei dem Begriff generativer AI, das ist natürlich seit 1,5 Jahren das Treiberthema. Und wenn man sich die Agenden der Veranstaltungen, der Messen heute anguckt und guckt, was da an Vorträgen gehalten wird, dann gibt es eigentlich kaum noch einen Vortrag, bei dem nicht das Thema AI oder Gen AI mitbenannt wird. In allen klassischen Disziplinen, zum Beispiel auch von Business Analytics. Ja, und das erfahren wir natürlich auch in den Kundensituationen. Also auf uns als Valenti kommen ja sehr, sehr viele Unternehmen zu und sagen, Mensch, Herr Vierer, Mensch, Herr Streif, erzähl doch mal, was können wir denn mit künstlicher Intelligenz machen und verpassen wir hier nicht eventuell den Anschluss? Beratet uns doch mal. Sabine, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Es geht ja immer bei Unternehmen darum, genau am Puls der Zeit zu bleiben, natürlich Marktchancen wahrzunehmen, auch das Wachstum eventuell positiv zu beeinflussen. Du vertrittst die IBM, du bist für die IBM tätig. Teilst du diese Erfahrung, dass die Kunden sich sehr, sehr stark und viel stärker als in der Vergangenheit auf den Beratungsbereich und Softwarebereich künstliche Intelligenz fokussieren?
Ja, also ihr habt es ja beide auch schon erwähnt gehabt, unterschiedliche Disziplinen, aber auch Foundation-Modelle, die gab es ja sehr wohl schon länger. Aber bis vor 1,5 Jahren wurden diese Technologien hauptsächlich von Data-Scientisten eingesetzt oder in Applikationen so verpackt, dass sie dabei geholfen haben, eher, ja, zum Beispiel, wenn ich an einen Chatbot denke, eher den Intent zu erkennen, was möchte mein Gegenüber. Ja. Aber es wurden dabei oft auch vordefinierte Antworten zurückgegeben, was ein bisschen hölzern war, also sprich nicht zu einer Konversation entsprochen haben. Und ich denke, dass der Erfolg von ChatGPT und ähnlichen Technologien darin begründet ist, dass die Hemmschwelle damit gefallen ist und somit wirklich jedermann die künstliche Intelligenz mit einfachen Benutzeroberflächen auch nutzen kann. Und auch, ja, dass LLMs für allgemein gut einsetzbare Aufgabenstellungen, wie eben zum Beispiel das Generieren von Summaries, das Generieren von Antworten, Bildern und so weiter, eben salonfähig geworden sind. Ja, und damit ist es auch einhergegangen, dass ein irrsinniges Interesse der Menschen besteht, ja, weil man jetzt ein besseres Verständnis davon hat, was kann ich mir von dem Ganzen erwarten, zusätzlich zu dieser niedrigeren Einstiegsschwelle. Und es gleichzeitig auch einen Innovationsschub sowohl bei den Data Scientisten und auch Herstellern wie der IBM gegeben hat. Und die Anforderungen, die wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren gesehen haben, sind natürlich, wie kann ich wiederkehrende Tätigkeiten, die Mitarbeiter blockieren und eigentlich automatisiert werden könnten, eben zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz verbessern oder überhaupt abnehmen. Wie kann ich wichtige Fakten oder Parameter aus den unterschiedlichsten Quellen, auch in den unterschiedlichsten Formaten extrahieren und darauf basierend auch gleich wiederum Aktionen auslösen? Last but not least, ja, natürlich möchten die Unternehmen auch für Mitarbeiter und Kunden oder auch Geschäftspartner den Zugang zu Informationen erleichtern, aber auch nicht nur anhand von einem klassischen Chatbot, sondern eben anhand von intelligenteren virtuellen Assistenten, die dann auch einfache bis komplexe Prozesse automatisiert abwickeln. Ja, aber Michael, ich darf wieder überleiten. Du hast als Consultant ja auch sehr viele Kundensituationen erlebt. Hast du jetzt weitere Anwendungsfälle gesehen, die ich nicht erwähnt habe oder Unterschiede in Bezug auf die Unternehmensgröße wahrgenommen?
Wenn ich die Unternehmensgröße aufnehme, Sabine, ist es so, dass ja oft Unternehmen, vor allem mittelständische oder auch Familienunternehmen, sagen, okay, das können ja nur die großen Unternehmen. Das heißt, da brauche ich eine große Infrastruktur. Das bedeutet, dass große Projekte starten und so weiter. Und da kann man die Unternehmen beruhigen. Das heißt, KI heißt jetzt nicht große Infrastruktur, große Projekte, langwierige Projekte, sondern wichtig ist einfach hier, dass man die Kunden begleitet und einfach eine Aufnahme macht und einfach sagt, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Das heißt, welche Fragestellungen gibt es? Und welche Fragestellungen haben eine gewisse Relevanz? Welche Fragestellungen haben eine Machbarkeit? Und wenn man den Kunden dahingehend begleitet, dass man hier Fragestellungen definiert, gemeinsam mit dem Kunden ausarbeitet, und dann können auch KI-Projekte im kleinen Umfang starten, wo die Kunden einfach dann eine große Unterstützung, großen Unternehmensvorteil dann auch bekommen. Das heißt, hier ist es wichtig einfach auch und in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützen. Das heißt, sei es von der Ausbildung von Mitarbeitern, sei es von der Definition, vom Erkennen von den Fragestellungen, sei es auch eine unternehmensweite KI-Strategie zu entwickeln. Das heißt, hier gibt es viele Möglichkeiten, wo man den Kunden dahingehend dann unterstützen kann, beziehungsweise würde sogar weitergehen, unterstützen muss einfach, damit dann die Projekte erfolgreich sind und funktionieren.
Ja, wenn ich euch zuhöre, wir haben ja mit einer These gestartet und ihr habt die ja sogar noch erweitert und gesagt, das sind noch viel mehr als 3/4 aller Unternehmen oder mehr als 70%. Wenn ich euch jetzt zuhöre, spiegelt sich genau diese Entwicklung wider. Das heißt, wir reden davon, dass Unternehmen der ganz unterschiedlichen Größe sich mit diesem Thema beschäftigen. Michael, du nimmst den Begriff KI-Strategie in den Mund. Das ist sicherlich ein Begriff, da haben wir uns vor 5 Jahren noch nicht so sehr mit beschäftigt oder auch die Unternehmen wirklich von einer KI-Strategie. Es gibt Unternehmen, die eigene KI-Abteilungen unterhalten. Wie gesagt, auch die Abgrenzung, die ihr vorhin hattet, ja, früher, oder Sabine, du sagtest das früher, haben das die Data Scientisten gemacht, eine sehr silohafte Disziplin, den Mandaten zugegeben hat. Heute werden KI-Abteilungen gegründet in Unternehmen. Und natürlich alles in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe des Unternehmens und von der grundsätzlichen Ausrichtung. Das heißt, wir sind tatsächlich auf diesem Weg, dass die Unternehmen in einer absoluten Vielzahl sich mit dem Thema KI beschäftigen.
Genau, beziehungsweise von der Unternehmensgröße, Martin, vielleicht ein kleines Beispiel. Ich komme aus Tirol oder sitze in Tirol und hier gibt es auch einige kleinere Bierbrauereien, wirkliche Familienunternehmen. Und in der Lokalzeitung von heute Morgen habe ich gelesen, dass ein kleines Familienunternehmen im gesamten Bierbrauprozess komplett mit KI-Technologien unterstützt. Das heißt, von der Planung bis zur Reinigung von den Anlagen, bis zur Verpackung und Versand von den Produkten wird jetzt hier eine KI-Strecke sozusagen eingebaut. Ist kein großes Bierbrauunternehmen, sondern wirklich ein kleiner Familienbetrieb.
Ein sehr spannendes Beispiel, Michael, zeigt ganz genau, dass die Unternehmen erkannt haben, dass das Thema und der Einsatz von KI tatsächlich gewinnbringend für das Unternehmen ist. Also kein Selbstzweck, sondern es dient dazu, egal wie du gerade beschrieben hast, wunderbar, die Geschäftsprozesse zu optimieren und Effizienzen zu steigern. Und ich hoffe natürlich im Bereich des Bierbrauens und des Biertrinkens vor allen Dingen, dass das auf Dauer auch bei Menschen verbleibt und nicht von einer KI übernommen wird. Lass uns mal einen kleinen Schritt noch tiefer gehen Richtung ganz konkrete Anwendungsfälle. Jetzt haben wir ja Begriffsdefinition gehabt. Wir haben ein bisschen geguckt, okay, welche Ansätze haben Unternehmen im Zugang zu KI? Welche Bedeutung hat KI? Aber lass uns mal gucken, denn wir machen ja schon eine Menge gemeinsam mit Kunden. Und ich würde ganz gerne mit euch mal diskutieren, was gibt es für umgesetzte Projekte? Mit welcher Zielsetzung wurden diese Projekte auch durch das Unternehmen umgesetzt? Und was ist das Ergebnis? Sabine, du hattest mir erzählt, dass es im Oberlandesgericht Stuttgart einen wunderbaren KI-Use-Case gibt, bei dem es vor allen Dingen darum geht, Geschäftsprozesse zu automatisieren. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Bevor ich jetzt dann allerdings auf diesen Fall vom Oberlandesgericht Stuttgart eingehe, möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, man geht in der Zwischenzeit ja eigentlich schon davon aus, dass sämtliche Fälle oder Prozesse völlig durchautomatisiert sind. Ja, das muss nicht immer der Fall sein. Auch das obliegt unserer Kontrolle. Und ich glaube, das stellt auch dieser Fall vom Oberlandesgericht Stuttgart sehr gut dar. Also worum geht's dabei? Dabei handelt es sich noch immer um Nachwehen von dem Dieselabgasskandal aus dem Jahr 2015. Dabei haben Fahrzeugbesitzer jeweils einzeln auf Schadenersatz geklagt, weil der Wiederverkaufswert der Fahrzeuge verringert wurde. Jetzt gibt es in Deutschland aber keine Sammelklagen und aus diesem Grund gab es auf einmal eine unheimliche Klageflut, die auf die deutschen Gerichte eingegangen ist. Wenn man sich das vorstellt, ja, 2015 ist das Ganze passiert, im Jahr 2023, im Februar 2023, um genau zu sein, gab es noch immer 13.000 offene Berufungsverfahren. Und demgegenüber stand jetzt eine sehr geringe Anzahl an Richtern. Ja? Das heißt, ich habe da so im Hinterkopf 4 Senate, je 4 Richter und so weiter. Also, wie hat dieser Ablauf ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz ausgesehen? Die Falldokumente wurden an das Oberlandesgericht gesendet und einmal veraktet. Ja, das ist zwar elektronisch, aber die Akten mussten nach wie vor noch immer manuell gesichtet werden und auf relevante Merkmale geprüft werden. Da ist dann zum Beispiel gesucht worden, um welchen Kilometerstand handelt es sich dabei, welcher Hersteller ist es, welches Modell, welches Baujahr und so weiter hat mein Auto. Und danach wurden diese Merkmale zu Fallgruppen zugeordnet, eben fürs manuell. Ja. Im Fall der Fälle ist ein Hinweisbeschluss erstellt worden und die Parameter übertragen worden. Und danach kommt es dann eben zur Entscheidung, ja, wird jetzt ein Hinweisbeschluss versendet oder kam es zu einer erneuten Verhandlung. Und die Schmerzpunkte bei diesem noch nicht gestützten Prozess waren eben genau diese manuelle Parameterextraktion und die Zuordnung von Kategorien. Genauso wie es auch keine übergreifenden Auswertungen gab. Das heißt, ich konnte eigentlich nicht sagen, wie viele Fälle betreffen einen bestimmten Hersteller, wie viele Fälle kommen von einem bestimmten Anwalt, gab es Beschlüsse über Kategorien hinweg. Ich kann ja nicht in einem Fall komplett konträr entscheiden wie in einem sehr ähnlich gelagerten. Und das waren die Thematiken. Und wie konnte jetzt künstliche Intelligenz dabei helfen, beziehungsweise auch die IBM? Wir haben dabei eine unserer Komponenten, nämlich IBM Watson Discovery, zum Einsatz gebracht. Das ist unsere AI-powered Intelligent Document Understanding und Content Analytics Plattform. Und die hat dabei geholfen, dass dann eben diese Akten durchforstet worden sind und eine automatisierte Parameterextraktion erfolgt ist. Ja. Danach ist eine automatisierte Zuordnung zu Kategorien erfolgt und auch ein Hinweisbeschluss einmal vorbereitet worden. Ja, damit konnten auch diese Parameter automatisiert übertragen werden. Und wir haben es auch bewerkstelligt, dass wir übergreifende Auswertungen ermöglicht haben. Was mir allerdings jetzt nochmal wichtig ist, dabei zu erwähnen, bei jedem einzelnen Schritt kann die Empfehlung des Systems vom Menschen übersteuert und korrigiert werden. Ja, das heißt, ich kann relevante Passagen im Akt sehr schnell auch wieder auffinden. Und die tatsächliche Entscheidung, die verbleibt aber dann beim Richter. Also das heißt, die Vorteile dieses Massenverfahrens Assistenten, die liegen eben darin, dass eine massive Zeitersparnis dabei rausgekommen ist, nämlich bis zu 50%. Das bietet die Möglichkeit zur Bearbeitung von mehreren Fällen ad hoc. Die Nachvollziehbarkeit dieser Zuordnungen ist gegeben. Ich habe eine standardisiertere Rechtsprechung und kann auch bei Änderungen sehr schnell Anpassungen machen. Und ich kann dieses System auch auf andere Dokumentenarten und Rechtsbereiche anwenden. Ja? Und abschließend erlaube ich mir noch, weil das immer auch interessiert, die Größenordnungen. Wir haben damit begonnen, einen MVP bzw. Prototypen innerhalb von 5 Wochen umzusetzen. Das war dann die Entscheidungsgrundlage, tatsächlich in ein Projekt zu gehen. Und dieser MVP oder Prototyp wurde danach weiterentwickelt und nach 3 Monaten sogar operativ eingesetzt.
Ja, wunderbares Beispiel, Sabine. Und ich finde es sehr gut, weil da nimmst du ein Bedenken und eine Sorge von vielen Unternehmen und natürlich vor allen Dingen von den Mitarbeitern auf. KI ersetzt hier menschliche Intelligenz beziehungsweise ersetzt den Menschen als Arbeitsplatz. Genau das ist nicht die Zielsetzung von künstlicher Intelligenz, sondern du hast es hervorragend an diesem Beispiel beschrieben, dass die KI hier strukturierte Aufgaben massenhaft übernehmen kann, die, wenn sie durch einen Menschen übernommen werden, nicht besonders wertschöpfend sind. Eine klare Standardisierung hier hergestellt wird, aber eben der Mensch jederzeit auch die KI in ihrer Tätigkeit begleitet und korrigieren eingreifen kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft und so verstehen wir auch als Valentic den Beratungsansatz im Bereich KI. Es geht um Optimierung, es geht um Automatisierung, aber es geht immer um die Unterstützung der durch Menschen geprägten Prozesse. Michael, genau, du bist ja bei vielen, vielen Kunden unterwegs. Hast du noch ein gutes Beispiel, von dem du uns erzählen kannst, was ganz gut in unserem Podcast heute passt?
Ja, gerne. Das heißt, ich würde natürlich ein österreichisches Beispiel wieder zeigen, weil ich in Österreich bin. Vom größten Telekom-Anbieter von Österreich, das heißt von der 1 Telekom, und die haben mit KI oder mit Data Science Techniken einen vollautomatisierten prädiktiven Forecast in ihre Unternehmensplanung eingeführt. Was waren die Herausforderungen? Das heißt, die Herausforderungen vor Einführung dieses Prozesses waren, man hat zeitaufwendige Abstimmungsprozesse in der Controlling-Abteilung gehabt. Man musste die Daten von den Rohsystemen teilweise manuell zusammenspielen. Man musste die Daten dann mit vielen Meetings, mit Abstimmungen abstimmen, kontrollieren, und jedes Monat musste dann anschließend ein 12-monatiger Forecast für jede einzelne Geschäftskennzahl erstellt werden. Das heißt, man kann sich vorstellen, mit all diesen manuellen Arbeiten hat man relativ wenig Zeit in der Controlling-Abteilung, sich eigentlich um die Prognosedaten über den Forecast beziehungsweise auch, was mache ich jetzt mit dem Forecast, was muss ich was verändern mit meinen Geschäftszahlen, mit meinen Geschäftsbereichen. Und hier wurde jetzt ein vollautomatisierter prädiktiver Forecast eingeführt. Das heißt, die Daten werden in einer zentralen Unternehmensplanungssoftware-Plattform gesammelt, werden zur Verfügung gestellt. Mittels maschinellen Lernens werden hier mehrere Modelle auf die einzelnen Geschäftskennzahlen und Ebenen angewendet. Das Modell selber entscheidet dann, welche Algorithmus sich für die Prognose am besten eignet, wird dokumentiert, damit das auch nachvollziehbar ist, und anschließend dann werden die Zahlen für die nächsten 12 Monate prognostiziert. Die A1 Telekom ist nicht nur in Österreich tätig, sondern in anderen Ländern auch. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass ich dann hier auch einen vergleichbaren Prognoseprozess für die globalen tätigen Unternehmen auch durchführen kann, damit absolut vergleichbar und damit meine Prognosen, meine Handlungsempfehlungen dadurch gesicherter und datengeschützter dann durchführen kann. Und in der Controlling-Abteilung selber habe ich dann natürlich dann jetzt mehr Zeit, damit ich mir Gedanken darüber mache, was bedeutet eigentlich dieser Forecast, muss ich gegensteuern, welche Handlungen muss ich dann durchführen. Als zweites Beispiel selber wäre, dass ich dann sage, okay, jeder spricht von Chatbots, was bedeutet das aber im Unternehmen selber drinnen? Das heißt, habe ich hier Möglichkeiten, dass ich mein Unternehmenswissen, dass ich ja nicht dann die Trainingsdaten von einigen Anbietern dann bereitstellen möchte, sondern dass ich zwar die Modelle verwende, aber dass mein Unternehmenswissen gesichert ist, gibt es hier Möglichkeiten. Und hier gibt es den sogenannten Valantica-Assistenten, und dieser Valantica-Assistent ist eine Möglichkeit, wie ich einerseits einen Chatbot unternehmenssicher aufbauen kann und zusätzlich noch, vielleicht hat man das schon immer wieder gehört, man hörte dann, dass auch diese Chatbots halluzinieren, das heißt, sich aus unterschiedlichen Quellen Informationen holen, dann einen Text generieren, der aber nicht inhaltlich korrekt ist. Und das kann ich über bestimmte Systeme abfangen. Das heißt, ich bekomme immer von generierten Text die Rohdaten. Das heißt, ich kann dann nachsehen, okay, auf welcher Datenbasis, welcher Textstelle wurde hier das Ergebnis dann zusammengestellt. Das wäre dieser Valantica-Assistent, wo ich Chatbots auf unternehmenssicheren Daten und Umgebungen durchführen kann. Aber Sabine, das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit, oder gemeinsam entwickeln ja mit der IBM jetzt eine Möglichkeit, wo ich diese Planungsmöglichkeiten, das heißt den Forecast selber mit dieser AI-Komponente miteinander verbinden kann. Aber da kannst du sicher was erzählen, Sabine.
Genau, also auf das wollte ich vorhin gerade nochmal eingehen, aus Herstellersicht. Ja, wir können diese Technologien natürlich einzeln verwenden, aber das könnte natürlich auch sein, wie im Fall von A1, dass ich sage, ich verwende meine klassischen Data Science Methoden, um meine Prognosen zu erstellen, um meine Forecasts zu erstellen. Und parallel dazu möchte ich aber meinen Business-Anwendern die Möglichkeit bieten, Fragen auf diese Daten zu stellen. Sprich, wo man früher vielleicht manuell wieder einen Report erstellt hatte, ja, wo ich dann wissen musste, ja, dann nehme ich diese Daten her, da liegen sie, so möchte ich sie visualisieren, vielleicht begleitenden Text und so weiter, gibt es jetzt die Möglichkeit, auch virtuelle Assistenten zu nutzen, die teilweise sogar in den Tools schon vorhanden sind, teilweise könnte man das selbst auch aufbauen, dass ich dann Fragen stellen kann, und zwar inhaltlich auf meine Daten. Oder aber, wenn es in den Daten zum Beispiel auch Konstellationen gibt, wie wer wird eigentlich als Senior zum Beispiel gesehen, ja, ab welchem Alter ist man ein Senior und so weiter, dann sind diese Informationen auf den firmeneigenen Knowledge Bases vorhanden oder in Dokumenten, und diese Chatbots oder virtuellen Assistenten können wir auch dieses Unternehmenswissen mit integrieren?
Ja, ihr Lieben, also eine wunderbare Diskussion, die ich sehr, sehr, sehr wertvoll finde, gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Einsatz von KI beschäftigen. Denn es geht ja schon darum, genau diesen, wir hatten ja am Anfang die Begriffsdefinition und Begriffsklärung und Unterscheidung. Unter dem Begriff KI verbirgt sich ein Sammelbecken an unterschiedlichsten Ideen, die aber manchmal gar nicht so konkret zu fassen sind. Und ihr zeigt jetzt an diesen Beispielen hervorragend, wie wird es denn konkret im Unternehmen eingesetzt? Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, auch das heute zu transportieren und auch grundsätzlich im Beratungsansatz erstmal zu gucken, okay, KI haben wir oben stehen, das ist die Überschrift unseres Gesprächs. Aber jetzt gucken wir überhaupt mal, wo willst du denn in welchem Bereich eigentlich hin? Was soll unterstützt werden? Was soll automatisiert werden? Das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion. Ich finde diese Beispiele auch wunderbar, Sabine, mit dieser Kombination von verschiedenen KI-Ansätzen zeigt sehr deutlich, was man machen kann. Wenn Sie jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken, okay, das ist ja schon mal spannend, da bin ich dabei, cooler Case, Forecasting und dagegen noch, und dann auch, ich habe keine Ahnung von Planung, jetzt habe ich noch einen virtuellen Assistenten und ich kann endlich mal mit Plandaten, die muss ich nicht verstehen, sondern ich kann mit den Plandaten sprechen, das würde mir sehr helfen. Ich habe Bock auf ein KI-Projekt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie geht man denn an so ein Projekt eigentlich ran? Also wie entsteht ein KI-Projekt in einem Unternehmen? Was gibt es denn da für Kriterien, auch aus eurer Erfahrung heraus, worauf sollte man achten? Du hast gerade eben schon mal von der Machbarkeit gesprochen, Michael. Natürlich, also es gibt viele Traumschlösser da draußen und man muss auch einigen Unternehmen sagen, naja, also jetzt einen virtuellen Assistenten, der dir von A bis Z alles abnimmt, das ist noch gar nicht machbar und das ist auch vielleicht gar nicht die Zielsetzung. Das heißt, was ich ganz gerne mit euch diskutieren würde, welche Herausforderungen, welche Voraussetzungen sind bei Unternehmen zu schaffen? Welche Hindernisse gibt es gegebenenfalls bei der Umsetzung von KI-Projekten? Wie fange ich überhaupt an? Also was sind die Kriterien, um sich mit einem KI-Projekt zu beschäftigen?
Darf ich wieder beginnen?
Auf jeden Fall.
Und zwar, also mein Eindruck bzw. meine Erfahrung ist, dass eben speziell in den letzten 1,5 Jahren dann plötzlich eine irrsinnige Begeisterung da ist, ja, was alles möglich wäre. Ich denke, die Frage, die sich auch Unternehmen stellen müssen, ist, lohnt es sich auch in bestimmten Bereichen, betriebswirtschaftlich gesehen, hier in Use Cases zu investieren? Ja, habe ich da tatsächlich einen guten Return on Investment dabei? Also das heißt, die Definition des Use Cases und was bringt es mir als Unternehmen? Aber wie ich eingangs auch erwähnt habe, gibt es Gründe, warum die künstliche Intelligenz noch nicht aktiver eingesetzt wird. Ja, und dabei hören wir oft eben Folgendes. Es gibt ja fehlende Skills oder auch bei dem Personal Hemmungen, diese neuen Technologien zu nutzen. Da brauche ich dann oft vielleicht ein Change Management auch begleitend, ja, neben dem Skillaufbau. Die Datenkomplexität und Sicherheit, das ist ein ganz großer Block, genauso wie auch ethische Bedenken. Und auf 1-2 Punkte möchte ich da nochmal ein bisschen genauer eingehen. So einer der wichtigsten Punkte beim Start eines KI-Projekts sind eben sicherlich die Daten. Ich muss mir überlegen, habe ich alle benötigten Daten oder muss ich da noch tatsächlich Arbeit reinstecken? Das Thema Governance ist nicht nur wegen dem jetzt entstehenden EU-AI-Act wichtig. Ich muss mir schon überlegen, also nicht alles, was ich technisch miteinander verbinden kann und bewerkstelligen kann, ist auch gesellschaftlich akzeptabel und zu unserem Vorteil als Gesellschaft. Ja? Das heißt, ich muss also nicht nur für die Verfügbarkeit und Sicherheit der Daten sorgen, sondern auch dafür, dass die eingesetzten KI-Algorithmen bzw. die Ergebnisse daraus ethisch vertretbar, transparent und nachvollziehbar sind. Ja? Oder dass ich keinen Bias in den Modellen habe, also bestimmte Personen oder Gruppen nicht bevorzugt oder benachteiligt werden. Aber Michael, du kannst da sicherlich auch noch einiges ergänzen.
Ja, und zwar ist es so, dass der Kunde einfach begleitet wird. Das heißt, wenn der Kunde sagt, okay, ich möchte KI-Projekte umsetzen oder ich möchte ihn, nennen wir es so, in die KI-Welt einsteigen, dann ist es so, dass viele oder es gibt hier unterschiedliche Reifegrade. Das heißt, habe ich schon eine Abteilung oder bin ich wirklich in der grünen Wiese und sage, okay, ich möchte oder ich sehe, dass ich KI-Techniker einsetzen möchte. Was brauche ich dazu alles? Und hier können wir aus Valantik unterstützen, von wirklich von der Begleitung von der grünen Wiese, von der sprichwörtlichen, dass wir mit Workshops arbeiten, dass wir zuerst einmal sagen, okay, möchte man zum Beispiel ein Managed Service aufbauen oder möchte man interne Abteilungen, interne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ausbilden? Beziehungsweise möchte ich eine unternehmensweite KI-Strategie oder brauche ich eine unternehmensweite KI-Strategie? Welche Use Cases habe ich überhaupt? Das heißt, kann ich KI einfach auf meine Daten sozusagen loslassen und die KI erklärt mir dann alles, was ich haben möchte oder haben will? Das heißt, hier ist es wichtig, dass man Fragestellungen definiert, weil natürlich die KI nicht allwissend ist. Das heißt, ich muss Use Cases, ich muss Fragestellungen definieren. Anschließend muss ich diese dann unternehmensrelevant identifizieren. Das heißt, dass ich sage, okay, ich habe eine Machbarkeit, ich habe eine Relevanz. Mit welchem Use Case starten wir? Was bedeutet das? Wie lange braucht die Umsetzung dazu? Sind die Daten in der richtigen Qualität und so weiter? Das heißt, das sind alles Fragestellungen, wo wir aus Valantik hier dahingehend unterstützen können auch. Vielleicht noch aus Abschluss auch. Man spricht oder man hört sehr häufig, ja, Large Language Modelle und ich habe ein Modell und kann das verwenden. Also es wird zurzeit täglich werden viele neue Modelle programmiert, hochgeladen und es gibt auf einer Plattform selber sind zurzeit über 640.000 sogenannte Large Language Modelle, das heißt mathematische Modelle stehen zur Verfügung. Das heißt, hier brauche ich aus Unternehmen Unterstützung, weil natürlich jedes Modell für gewisse Fragestellungen optimiert ist und hier können wir unterstützen, auch von der Auswahl von all diesen möglichen Modellen, damit ich dann das Beste aus meinen Daten herausholen kann.
Ja, ja, also wunderbare Diskussion. Ich finde auch die Ansätze extrem spannend und wertvoll für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil genau diese Unterscheidung, wenn ich mich in Richtung einer KI-Strategie bewege, das heißt nicht auf einzelne Use Cases fokussiere, sondern eine Strategie aufbauen möchte, dann komme ich zu dir, Sabine, was du sagtest, dann gibt es wieder andere Kriterien für so ein KI-Projekt, nämlich eine KI-Strategie aufzubauen, nämlich wie läuft das mit dem Change Management? Wie nehme ich die Kolleginnen und die Kollegen im Unternehmen mit, wenn sich viele Prozesse oder auch gravierende Prozesse verändern? Wie läuft das mit den Daten? Welche Datenqualität habe ich? Habe ich auch eine Datenstrategie, die hinter der KI-Strategie liegt? Das heißt, dann haben wir ein deutlich breiteres Feld, auch der Sicht und des Beratungsansatzes. Und das, was du gerade erwähnt hast, Michael, was genauso valide ist, ich als Unternehmen möchte jetzt keine große Strategie verfolgen, sondern ich möchte mir für einzelne Anwendungsbereiche, möchte ich mir die Unterstützung einer KI ins Haus holen. Also wir haben es ja auch ganz wunderbar in den praktischen Anwendungsfällen, zum Beispiel von A1 gesprochen. Natürlich geht das in Richtung eines strategischen Ansatzes, aber eigentlich geht es hier ja darum, ganz konkret einen Forecast zu entwickeln, ein sehr klar abgegrenzter Anwendungsbereich spezifischer Einsatz, ein Einsatzgebiet von KI. Und ich finde, das ist die wichtige Diskussion auch für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer zu gucken, wohin bewegen wir uns hier gerade? Und diese Dualität von Machbarkeits- und Relevanz, die ist eben auch bedeutsam. Das heißt, sind wir hier eventuell in Fantasiegebilden unterwegs, müssen wir unseren Blick noch einmal schärfen. Sind wir auch vorbereitet dafür? Das Thema Skills hatten wir ja auch schon. Das heißt, wie viel Beratung hole ich mir von extern ins Haus? Wie viel Expertise habe ich eventuell aber auch schon im Unternehmen? Und genau dafür sind wir natürlich da, um das auch entsprechend auszutarieren und zu beraten. Ja, ich könnte eigentlich mit euch jetzt noch die nächsten 5 Stunden weiter diskutieren. Mir fallen ganz, ganz viele Dinge ein, aber wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass der Podcast nicht deutlich länger als eine Stunde dauert. Deswegen würde ich ganz gerne zu einem ja quasi Abschluss kommen. Mir ist natürlich ganz wichtig, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erkennen, was bieten wir denn jetzt eigentlich ganz konkret an? Du hast gerade eben schon mal erwähnt, Michael, wir bieten als Valantik Workshops an zur Orientierung oder auch zur Konkretisierung von Use Cases bis hin zur Datenstrategie. Sabine, ihr als IBM seid natürlich vor allen Dingen als Softwarehersteller draußen bekannt, obwohl ihr selbstverständlich auch Beratungen über eure Expert Labs anbietet. Aber vielleicht gibst du einen kurzen Einblick, gerade auch mit Blick auf die Entwicklung, von der wir sprechen. In 5 Jahren haben mindestens 75% der Unternehmen KI tief integriert. Was nehmen die denn von euch mit oder was können sie von euch mitnehmen im Softwarebereich für den KI-Einsatz?
Und zwar, was mir auch noch mehr wichtig ist, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Angst nehmen, dass da jetzt ein riesiges Investment in jedem Fall nötig ist, damit ich künstliche Intelligenz für mich einsetzen kann. Im IBM Software Portfolio haben wir auch wiederum, wie wir das schon vorhin angesprochen haben, Applikationen, die eigentlich zielgerichtet sind, wie eben Planungsapplikationen, Business Intelligence Applikationen, die teilweise künstliche Intelligenz integrieren. Wenn ich darüber hinaus vielleicht nicht mehr brauche, habe ich damit mein Auslangen erreicht, ja, um meinen Use Case abzubilden. Es gibt allerdings auch einzelne schlanke Services, wo ich sage, ich möchte einen virtuellen Assistenten aufbauen, wie ein What's Next Assistant, ja, oder ich brauche die Dokumentenanalyse, wie wir das beim Oberlandesgericht Stuttgart gehabt haben, nehme ich mal Watson Discovery, oder ich möchte etliche Business Tasks automatisieren, könnte mir ein What's Next Orchestrate helfen. Wenn ich jetzt allerdings einen umfassenderen Ansatz habe und mich wirklich mit KI und Foundation-Modellen mehr in der Tiefe beschäftige und das breitflächig einsetzen möchte, dann gibt es natürlich auch von unserer Seite eine KI- und Datenplattform, die nennt sich WatsonX. Und die deckt auch wieder drei wesentliche Bereiche ab. Also das kristallisiert sich ja auch schon im Laufe unseres Gespräches heraus, was da so die wichtigen Kernpunkte sind, nämlich WatsonX Data hilft bei allen Belangen, was das Datenmanagement und die Datensicherheit betrifft. WatsonX AI, mit dieser Komponente trainiere, prüfe und optimiere ich meine Modelle bzw. feintune sie. Und die dritte Komponente, wird euch auch nicht sehr überraschen, ist WatsonX Governance, bei der ich für Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Erklärbarkeit sorgen kann. Was ich abschließend unseren Hörern noch mitgeben möchte, ja. Was sind die Grundsätze, die wir mit WatsonX verfolgen, beziehungsweise welche Überlegungen bei der Softwareauswahl würde ich gerne mitgeben? Der Michael hat es gesagt, es gibt momentan einen irrsinnigen Innovationsaufschwung und auch eine Reihe von Foundation-Modellen kommt auf den Markt, ja. Warum ist das so? Ein Modell wird meistens nicht allen Use Cases gerecht. Also auch ich wieder provokant, größer ist nicht immer besser. Ja? Das heißt, spezialisierte Modelle können General-Purpose-Modelle oft outperformen. Nicht nur funktional, wenn manche zum Beispiel bestimmte Funktionalitäten besser abdecken, sondern auch, je größer diese Modelle sind, mit umso größeren Infrastruktur-Requirements bin ich dann konfrontiert. Und es gibt auch Kostenunterschiede bei den Modellen. Das ist vielleicht bei ein paar Themen, wofür ich das nutze, nicht, fällt es vielleicht nicht so ins Gewicht, aber ich muss mir auch immer überlegen, wie stark setze ich das ein. Und deshalb unterscheiden wir oder supporten wir mit WatsonX sowohl Third-Party-Modelle wie zum Beispiel ein Llama 3, Mistral und so weiter, IBM-eigene Foundation-Modelle und auch die Möglichkeit, Lösungen auf unterschiedlichen Clouds zu deployen, das bewahrt uns die Flexibilität. Michael, abschließend, wie kann die Valantik den Zuhörern noch helfen, die nächsten Schritte zu gehen?
Die Valantik selber kann den Kunden dahingehend beraten bzw. unterstützen, dass wir sie, wie ich schon erwähnt habe, mit Workshops unterstützen, Fragestellungen entwickeln, Fragestellungen definieren, wie man diese dann umsetzen kann, beziehungsweise auch natürlich über die Ausbildung von Mitarbeitern bis hin, dass wir auch mit Managed Service Ansätzen sagen können, okay, der Kunde selber möchte KI implementieren, hat aber zum Beispiel nicht die Ressourcen zum jetzigen Zeitpunkt und hier können wir auch mit Managed Service hier sehr gut unterstützen.
Ja, ihr beiden, sehr interessant. Sabine, das ist nochmal mir ganz wichtig, das auch nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Das heißt, die IBM bietet hier, und wir haben ja die unterschiedlichen Ansätze diskutiert, für jeden Anwendungs- und Ansatzbereich für den Einsatz von KI entsprechende Lösungen. Also genau von dem Plattformgedanken eher für größere Use Cases eine Strategie aufzusetzen, aber eben auch der virtuelle Assistent, der eben zum Beispiel für das Planungsmodell genutzt werden kann. Und das ist ganz wichtig, ihr werdet häufig als so großer Monolith wahrgenommen, der nur ganz, ganz große Lösungen bereithält und sozusagen für mich als Mittelständler vielleicht gar nicht die richtigen Lösungen bereithält. Es ist wunderbar, dass du das mal deutlich machst, dass ihr euch quasi für alle Unternehmensbereiche, Unternehmensgrößen mit entsprechend partitionierbaren Softwareprodukten anbietet. Ja, Michael, und du hattest ja die Workshops schon besprochen, die wir als Valentik anbieten, eben von der Entwicklung einer Datenstrategie, von Entwicklung einer KI-Strategie, als Managed Service einen Service zu leisten, als auch ganz hands-on zu sagen, ich sitze in der Produktion, ich habe hier Daten und ich möchte ganz gerne mal hier irgendwas segmentiert oder vorgecastet bekommen. Genau das entwickeln wir in diesem Bereich. Ja, wir kommen zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Es war mir erstmal ein ganz, ganz, ganz großes Vergnügen, mit euch zu diskutieren. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Ja, wir haben ja mit einer steilen These begonnen, die wir, ich glaube, weiterhin bestätigen können, dass also mindestens 70% aller Unternehmen in den nächsten 5 Jahren KI tief integriert haben. Ich mag nochmal für die letzte These, Michael, auf das zurückkommen, was du am Anfang getan hast, nämlich diese Differenzierung zwischen künstlicher Intelligenz, Data Science und Foundation Modellen und damit dem Begriff der generativen AI. Wenn ich nochmal eine neue These aufstelle, behaupte ich mal, innerhalb der nächsten 5 Jahre hat die generative AI alle anderen Disziplinen aufgefressen und es wird in Unternehmen nur noch generative AI eingesetzt. Was denkt ihr?
Würde ich nicht bejahen, und zwar aus dem Grund, weil, wie gesagt, die künstliche Intelligenz ist zwar ein Überbegriff, aber wenn ich jetzt wiederum auf die klassische Data Science Technik zurückgehe, ist ja Data Science nicht nur Anwendung von Algorithmen oder Entwicklung von Algorithmen, sondern hier habe ich auch viele zusätzliche Bereiche dann auch drinnen, sprich Datenaufbereitung, Qualitätskontrolle, Visualisierung. Und da denke ich, dass die unterschiedlichen Themenbereiche, Fachbereiche nicht von der generativen KI sozusagen aufgefressen werden können, sondern dass sie sich ergänzen.
Ich kann dir da nur beipflichten, Michael, also auch aus meiner Sicht sind sowohl Data Science als auch generative AI-Methoden und Tools, um sich gegenseitig zu komplementieren. Ja, also man verwendet ja auch nicht für jede Aufgabenstellung dasselbe Werkzeug und genauso sehe ich das hier. Aber die Möglichkeiten, die uns sowohl Data Science als auch Generative AI bieten, werden die Bewältigung vieler Aufgabenstellungen erleichtern und auch beschleunigen und unsere Arbeitsweise verändern. Und zur Veränderung dieser Arbeitsweise darf ich eventuell noch ein Gespräch erwähnen, das ich kürzlich mit einem Marketingmanager hatte. Und zwar hat er mir damals gesagt, habe ich früher als Mitarbeiter ein Talent zum Schreiben oder für Formulierungen oder die Optik gebraucht, ja, kann ich dafür jetzt zum Beispiel GenAI schon einsetzen und bekomme blitzschnell Vorschläge. Jetzt benötige ich jemanden, der vernünftig, aber auch mutig diese Technologien einsetzt und die das i-Tüpfelchen on top of KI finden, damit wir uns abheben. Und genau darin liegt auch aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen, denn wer es schafft, diese Technologien zeitnah, vernünftig und mutig einzusetzen, der hat das Potenzial, sich von der Konkurrenz abzuheben.
Ja. Ich denke, das fasst es sehr, sehr gut zusammen, ihr beiden. Und auch wenn ich meine These einfach mal so platziert habe, ich sehe das ähnlich. Ich gehe auch davon aus, dass natürlich auch alle Disziplinen unter dem Eindruck von der Entwicklung von generativer AI sich auch jetzt mit einer ganz anderen und neuen Geschwindigkeit auch weiterentwickeln werden. Ja? Und genau das, was du sagtest, Sabine, Integration in die generative AI, bestimmte Sachverhalte werden sich dort rein integrieren. Aber es wird auch Bereiche bleiben, es wird bei Bereichen bleiben, die auch außerhalb des Einsatzes von generativer AI stehen. Ihr beiden, es war eine Freude, mit euch zu sprechen, zu diskutieren. Und ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bedanke mich selbstverständlich bei unserem Marketing-Team. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an die Diana Krüger und ihr Team. Ja, ihr beiden, ich mag euch beiden einfach die Abschiedsformeln überlassen. Und sag an meiner Stelle schon mal ganz lieben Dank.
Hat mich sehr gefreut, an diesem Podcast mitzumachen und bedanke mich und liebe Grüße nach Wien und liebe Grüße nach Hamburg.
Dankeschön auch allen Zuhörern, Zuhörerinnen und auch dem ganzen Valentik-Team. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch über Ihre Ideen noch mal gemeinsam diskutieren dürften.